Radio Frei Stadtgespräch. Weiter geht es jetzt mit Fußball, denn in der nächsten Woche wird das Steigerwaldstadion offiziell eröffnet und wir haben da hier bei Radio Frei eine große Sondersendung geplant und im Rahmen dieser Planung haben wir ein Interview geführt mit Steffen Rassloff, dem Historiker hier aus Erfurt, der sich intensiv auch mit der Geschichte des Steigerwaldstadions beschäftigt hat. Und diese Informationen möchte ich Ihnen nicht vorenthalten.
Ihr hört weiterhin eine Sondersendung zur Eröffnung der neuen Multifunktionsarena am morgigen Tag. Und wir haben uns hier, also Richard und ich, Expertin an Bord geholt. Einen Experten, nämlich Erfurts Stadthistoriker Dr. Steffen Rassloff. Hallo.
Hallo.
Herr Rassloff, also um mal in der Gegenwart anzufangen, wird man irgendwann vom 14. August 2016 so sprechen, Eröffnung Multifunktionsarena, wie vom 17. Mai 1931, Eröffnung der Mitteldeutschen Kampfbahn. Also ist das Ereignis vergleichbar? Oder brauchen wir noch ein paar Jahre, um das historisch einordnen zu können?
Nein, ich denke nicht, dass wir da noch Jahre brauchen. Oft ist es ja so, dass man große historische Ereignisse erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand wirklich würdigen kann. Aber hier liegt es für mich klar auf der Hand. Die Einweihung 1931 war schon für die Zeitgenossen ein ganz wichtiger Schritt. Ja, mit diesem neuen, modernen, damals sehr modernen Stadion hat man sich viel von versprochen. Und ich glaube auch heute wird dieses neue Stadion, das ja mehr ist als nur eine Fußballstätte, auch der Stadt neue Impulse setzen. Erfurt als Sportstadt, auch eines der modernsten Leichtathletikstadien, also auch für Großereignisse geeignet, mit wenigen anderen Städten. Und schließlich natürlich auch noch dieses Kongresszentrum, das dazukommt. Also für mich ist das für die Sportstadt und auch die Kongressstadt Erfurt wirklich ein Quantensprung.
Wir gehen gerne mal zurück in die Vergangenheit. Wir reisen mal 85 Jahre zurück, 1931. Wie war denn das an diesem 17. Mai 1931? Also war das wirklich ein wichtiges Datum? Waren da viele Erfurter da? Also was kann man über diesen Tag selbst sagen?
Also das Stadion war an diesem Tag gut gefüllt. Über 15.000 Besucher, obwohl es ja in dem Sinne kein Sportereignis war, sondern eben die Stadioneröffnung. Und die Erfurter hatten damals große Hoffnungen mit diesem Stadion. Ja, Sie müssen sich zurückversetzen, 1931, die Weltwirtschaftskrise steuert ihrem Höhepunkt zu. Es gab tausende Arbeitslose. Die Stadt hatte große Probleme. Der Sozialetat war nicht mehr zu stemmen. Also die Stadt war faktisch pleite. Und dieses Stadion, das ja Jahre vorher schon projektiert wurde, war jetzt nochmal so ein Hoffnungszeichen gegen diesen allgemeinen negativen Trend, sich anzustemmen. Und geplant war es in den goldenen 20ern als ein wichtiges Mittel, Erfurt als Großstadt, so im mitteldeutschen Raum, in Konkurrenz mit Magdeburg, mit Halle, mit Dresden, mit den anderen Metropolen der Region wieder auf Augenhöhe zu bringen. Und deswegen auch der Begriff Mitteldeutsche Kampfbahn. Ja, also man wollte klar machen, Erfurt ist eine Metropole hier in Mitteldeutschland und dazu gehörte damals wie heute auch ein modernes Stadion.
Diese Mitteldeutsche Kampfbahn hat, ich habe hier so einen alten Stadtführer, 37.000 Zuschauerplätze. Was interessant ist, die Straßenbahnlinie 3 fuhr damals bis zum Schützenhaus und die Linie 4 in die Richtung Melchendorfer Straße. Da war also das Stadion zu erreichen. Natürlich, die Straße hieß damals Hindenburgstraße, auch für die damalige Zeit typisch. Neben der Mitteldeutschen Kampfbahn gab es ja dann noch das Andreasried. Riesige Sportstätten, also mit 10.000 Zuschauern, was
genau, ich mir gar nicht vorstellen kann. Also die Radrennbahn im Andreasried, die heute älteste noch im Betrieb befindliche Radrennbahn in Deutschland. Damals die legendären Steherrennen in den 20er Jahren, da kamen 10.000 bis 15.000 Zuschauer zum Radrennen. Ja, heute gehen noch so 2.000 überhaupt rein. Und das Stadion, also der Stadionrekord dann nach 1945 in den 50er Jahren liegt ja bei fast 50.000. Also unvorstellbare Zahlen. Und ich kenne das auch aus meiner eigenen Familiengeschichte. Ich bin selbst echte Puffbohne, gebürtiger Erfurt und kenne das von meinem Vater, von meinem Großvater. Die waren eben bei den legendären Spielen gegen Chemie Leipzig oder Dynamo Dresden dabei. Das war unvorstellbar. Das Stadion war schwarz, 50.000 Zuschauer, Stehplätze bis auf die kleine Holztribüne. Das sind natürlich Dimensionen, in die muss man sich zurückversetzen, wenn man sozusagen das heutige Stadion vor Augen hat mit seinen 18.000 und ein paar zerquetschten Zuschauern.
Und dagegen ist es ja wirklich richtig klein. Was ich interessant fand, wenn man das jetzt auch vergleicht, ne, das jetzige Stadion ist ja eine Multifunktionsarena, also nicht nur für Fußball gedacht, sondern für andere Sportereignisse oder auch für Kongresse. Und damals die Mitteldeutsche Kampfbahn war ja auch erstmal kein Fußballstadion, sondern für andere Ereignisse gedacht, wie für Turnfeste, wie für Reitersportveranstaltungen. Und man muss es eben auch erwähnen, wir bewegen uns ja in eine sehr dunkle Zeit hinein. 1931, da war die NSDAP schon sehr erfolgreich. Es dauerte nicht lange, bis die da auch ihre ersten Veranstaltungen gehabt haben. Ich glaube, das ging ja schon 1932 vor der offiziellen Machtergreifung der Nazis los.
Im Sommer 1932 vor der berühmten Erdrutschwahl der NSDAP, kurz vor der sogenannten Machtergreifung, hatte Adolf Hitler seinen ersten Auftritt hier in Erfurt am 26. Juli 1932 und das war damals das größte Massenereignis, das die Stadt Erfurt bis dahin und auch danach je erlebt hatte. Man muss sich vorstellen, 60.000 Zuschauer im Stadion und in den angrenzenden Bereichen, das war ja damals alles noch ein bisschen offener, 5.000 SA-Leute im Innenraum aufmarschiert und dann eine halbstündige die Rede von Hitler. Also dem konnten sich selbst etwas distanziertere Kreise, wenn man dann Zeitzeugenberichte liest, schwer entziehen. Also diese typischen Massenaufmärsche, diese Massenereignisse, die dann auch große Teile der Bevölkerung eben anfangs für die NSDAP mobilisiert haben, da hat das neue Stadion, die Mitteldeutsche Kampfbahn hier in Erfurt, eine ganz zentrale Rolle gespielt als Aufmarschstätte der NSDAP.
Also das gehört eben auch zur Geschichte dieses Stadions mit dazu. Und wann ist denn das erste Mal so Fußball gespielt worden auch? Also dass das regelmäßig stattgefunden hat, kann man das noch sagen?
Also es gab dann schon auch Fußballspiele. Das erste Länderspiel fand 1935 statt gegen Rumänien, ein 4:2, sei so für die Statistikfreunde dazu gesagt. Also dieses Stadion wuchs so Schritt für Schritt hinein, auch ins Fußballstadion. Der wichtige Punkt war der Ausbau der Zürjaksburg zum Egerpark, zum heutigen Egerpark, denn da war der Sportclub Erfurt, der Vorgänger des heutigen FC Rot-Weiß, beheimatet mit einem richtigen Stadion, mit Tribüne für um die 10.000 Zuschauer auf dem heutigen Eger-Gelände. Und nachdem sozusagen dort das Stadion weichen musste, dem Ausbau der IGA und der heutigen Eger, ist dann sozusagen der Fußball endgültig in den 50er Jahren in das heutige Steigerwaldstadion umgezogen und war dann von da an die Heimstätte von Turbine mit zwei Meistertiteln 1954 und 55 und dann bis auf den heutigen Tag des FC Rot-Weiß.
Jetzt bewegen wir uns ja schon fast in die Neuzeit mit hinein. Also Neuzeit nenne ich jetzt hier auch nochmal DDR, weil nach dem Zweiten Weltkrieg muss das Stadion wahrscheinlich ja kurzzeitig mal geschlossen gewesen sein. Sie wissen es wahrscheinlich genauer. Und dann hat man es ja unter Georgi Dimitrov Stadion dann wieder aufgemacht. Das ist ein Name, der heute übrigens noch sehr, sehr geläufig ist vielen Erfurtern. Und Sie haben schon gesagt, dann ist Turbine Erfurt dann eben dort aufgelaufen. Aber es war immer noch quasi eine Leichtathletikbahn drumherum, ne? Also man hat da nicht so viel verändert im Vergleich zur Mitteldeutschen Kampfbahn.
Genau. Also es ist dabei geblieben, bis auf den heutigen Tag ja im Übrigen. Also unsere neue Arena hat ja auch nach wie vor die Laufbahn und die Möglichkeiten für Leichtathletikveranstaltungen, was ich im Übrigen im Gegensatz zu manch anderem Fußballfan gut finde, weil eben Erfurt dadurch auch gute Karten in anderen Sportbereichen hat. Ja, kurz nach dem Krieg wurde das Spielfeld für den Kartoffelanbau genutzt und für Anbau von Gemüse. Also das ist so eine typische Episode der Nachkriegszeit. Also das klingt jetzt ein bisschen putzig im Nachhinein. Damals war es eine Existenzfrage für die Menschen. Da wurde jede irgendwie innerstädtische Freifläche genutzt zum Anbau von Obst und Gemüse. Und dann in den 50er Jahren, ja sicher, es ist immer ein offenes Stadion geblieben, aber das hatte auch damals schon den Vorteil, dass Großereignisse, große Länderkämpfe der Leichtathletik, aber auch die Friedensfahrt als das sportliche Großereignis zu DDR-Zeiten mit dem legendären Tefe Schur, unserem großen Radsporthelden der DDR, der dort auch Etappenankünfte gewonnen hat. Also damals hat man, anders als heute bei der Tour de France, wo man in der Regel ja auf Straßen ankommt, damals viele Etappenankünfte auch in Stadien durchgeführt und das Georgi Dimitrov Stadion war damals mehrmals auch Ankunftsort der Friedensfahrt und hat da auch zehntausende Zuschauer ins Stadion gelockt.
Wenn man diese Zahlen heute hört, wenn wir das häufiger noch hören, dann denkt man so, oh Gott, ja, wenn wir das doch wieder haben könnten. Gehen wir mal in die 60er Jahre hinein. Da gab es dann einen weiteren Umbruch. Ich glaube, es gab auch eine Saison, weil wegen des Umbaus Ende der 60er, so 1969 rum, konnte dann die Mannschaft, die jetzt schon FC Rot-Weiß Erfurt hieß, nicht im Stadion spielen. Ich glaube, man ist ausgewichen dann wohin? Sie wissen es?
An zwei Stellen. Man hat eine Weile auf dem Loksportplatz gespielt und auch heute auch nicht mehr schwer, auch nur noch schwer nachvollziehbar im Andreas Ried, in der Radrennbahn. Die war damals noch so groß, die Rennbahn, dass man in dem Innenhof, also im Innenraum der Radrennbahn, ein komplettes Fußballfeld untergebracht hat. Ging heute natürlich nicht mehr. Aber es war im Übrigen, muss man dann auch als Rot-Weiß-Fan ehrlich eingestehen, einige Spiele waren auch Strafspiele, weil es auch damals schon Vorkommnisse gab und die Fans nicht immer sozusagen die ganz feine Klinge geschlagen haben. Also musste dann sozusagen als Strafveranstaltung der FC Rot-Weiß auch im Andreas Ried spielen und dort vor weniger Zuschauern, als es im Stadion der Fall gewesen.
Also ja. Multifunktionsarena, das ist also so ein bisschen charakteristisch für Erfurter Sportstätten, oder?
Ja, das kann man so nicht sagen. Also bis in die, weit in die 90er Jahre hinein waren alle großen Bundesliga- und DDR-Oberliga-Stadien eigentlich fast durchweg Leichtathletikstadien. Also der Typus des reinen Fußballstadions, wie er in England eben so typisch ist, war in Deutschland eher die Ausnahme. Ja, also von Hamburg, das alte Volksparkstadion, bis Stuttgart, München, das Olympiastadion. Die Heimstätten auch der großen deutschen Clubs waren teilweise bis in die 2000er Jahre, ehe dann so diese typischen neuen Arenen entstanden sind, meist an anderer Stätte oder eben durch Umbau. Das war typisch und insofern, das hat sich aber eben in den letzten Jahren extrem gewandelt und ich sehe da die große Chance für Erfurt, dass wir eben jetzt hier ein modernes Stadion haben, das sowohl Fußball spielen kann, aber eben auch Leichtathletik, also außer dem Olympiastadion in Berlin, Stuttgart und noch so zwei, drei anderen Städten, gibt es das nirgendwo auf diesem Niveau, auch der Ausstattung. Natürlich gibt es noch Leichtathletikstadien, aber die sind nicht tauglich für Großereignisse und wir kriegen die deutschen Meisterschaften der Leichtathletik und viele andere Dinge. Also ich sehe es als Chance und trotz Laufbahn ist es für mich jetzt schon ein sehr viel stimmungsvolleres Stadion.
Und die Leute, die jetzt auch vor kurzem da gewesen sind beim ersten Heimspiel gegen Halle, obwohl es verloren wurde, und haben auch gesagt, dass es wesentlich schöner ist als vorher. Und auch mit der Akustik macht es ja einiges, dass man jetzt vier Tribünen hat, also es jetzt wirklich ein richtig geschlossenes Stadion ist und nicht zu einer Seite oder so noch offen. Da hat sich ja auch einiges getan und das ist auch schon mal positiv zu vermerken. Gehen wir ins Jahr 1969 zurück, weil man sich natürlich fragt, was wurde da alles umgebaut? Ich glaube, man hat was eben an der Leichtathletikbahn gemacht, man hat das irgendwie dann als Tartanbahn gemacht und ein bisschen verkürzt auch irgendwie, wobei ich nicht weiß, was hier verkürzt heißt.
Ja, es gab vorher eine Aschenbahn, man hat dann eine moderne Tartanbahn draus gemacht, auch für das damalige Leichtathletik-Leistungszentrum. Erfurt war ja bekannt für seine Leichtathletik, für seine Leichtathleten, für Geher, Hartwig Gauder, also Olympiasieger kam ja auch aus diesem Stadion. Und den hat man dann modernere Möglichkeiten geboten. Es gab dann nochmal in den 80er Jahren einen Umbau der Traversen, die dann neu betoniert wurden.
Und die Flutlichtanlage dürfen Sie nicht vergessen, weil die hat man, glaube ich, 69 damit aufgebaut, ist ja so das, was man heute, auch wenn man so die Silhouette von Erfurt sieht, dann sieht man immer auch die Flutlichtmasten. Das gehört halt so dazu, wie die Silhouette vom Erfurter Dom inzwischen.
Genau, also das war wirklich ein Modernisierungsschub da Beginn der 70er Jahre und ich finde es auch sehr schön, dass die Flutlichtmasten geblieben sind. Bei vielen neuen Arenen hat man ja dann sozusagen einfach das Flutlicht integriert und in Erfurt ist es stehen geblieben und leuchtet sozusagen jetzt ins Stadion hinein. Finde ich sehr schön. In Jena hätte man sich das gewünscht. Es ist für mich auch ein Stück weit ein Wahrzeichen von Erfurt, klar.
Dann, das war schon mal entscheidend, so 1969 so viele Dinge zu machen. Da gab es ja dann auch irgendwann die Wende. Sie haben gesagt, in den 80ern neue Traversen. Ich bin in den 80er Jahren noch nicht ins Stadion gegangen. Ich weiß nur, dass dann nach der Wende der größte Diskussionspunkt war, dass man die alte Holztribüne abgerissen hat. Für alle, die nicht mehr kennen, müssen Sie kurz nochmal die Lage beschreiben und ob das wirklich so eine schöne Holztribüne gewesen ist oder ob das eher was mit Nostalgie zu tun hat, dass man den Abriss bedauert.
Also ich glaube, es hat sehr viel mit Nostalgie zu tun. Wer auf dieser Tribüne im Hochsommer gesessen hat, was ich nur selten gemacht habe, als Fan stand ich in der Südkurve, aber ein, zweimal war ich auf dieser Tribüne mit ihrem geteerten Dach und ihrem Holzgebälk. Wenn es dann über 30 Grad waren, roch es dann nach Teer und Holz. Aber natürlich, klar, als Nostalgiker kann man sagen, das ist Fußball, ne? Das ist klassischer alter Fußball, aber es war einfach Anfang der 90er Jahre nicht mehr auf Höhe der Zeit. Sie war im Übrigen auch viel zu klein und man hat dann die heutige, ja jetzt schon wieder alte Tribüne, die übrig geblieben ist, die Westtribüne, dann errichtet 1994 und das war damals schon ein wichtiger Schritt Richtung moderneres Stadion. Also auch eine Voraussetzung, dass Rot-Weiß in den 90er Jahren immerhin noch Drittliga-Fußball spielen konnte. Ich glaube, mit der alten Tribüne und auch dem ansonsten ja schon in die Jahre gekommenen Stadion hätte der DFB irgendwann gesagt, Leute, Drittliga-Fußball ist in diesem Stadion nicht mehr möglich.
Ähnlich, nicht ganz so emotional aufgeladen, war es auch mit der Anzeigetafel, die man jetzt auch vergessen zu erwähnen, der Chronik, die ja auch irgendwann errichtet wurde. Ich weiß nicht wann, wahrscheinlich.
Also das habe ich noch erlebt, das war in den 80er Jahren, ein ungarisches Fabrikat. Das war damals natürlich für DDR-Verhältnisse eine ganz tolle Sache. Man hatte vorher noch diese klassische Anzeigetafel an der Holztribüne und auch am Marathon-Tor so mit Einschiebtafeln. Also das war wirklich dann auch Nostalgie pur. Und dann diese neue große Anzeigetafel, das war schon eine tolle Sache damals, ne? Aber auch die war einfach jetzt natürlich der neuen Arena im Wege und man hat sie ja auch wohl weiterverkauft.
Die wird heute weiter genutzt bei einem anderen Fußballverein.
Genau, kleineren Verein und erfüllt immer noch ihren Zweck, aber die jetzt zu integrieren, weiß ich nicht, ob das sinnvoll gewesen wäre. Aber beim Marathon-Tor hätte ich mir schon gewünscht, dass man da irgendwie eine etwas elegantere Lösung findet.
Jetzt trotzdem von meiner Seite aus schon Schlussfrage. Ein Umbau ist immer ein bisschen schwierig, weil es eben kein Neubau ist. Also jetzt schwierig deswegen so aus vermarktungstechnischer Sicht, dass man nicht weiß, ab wann ist es denn jetzt nur wirklich neu? Ist das Neue jetzt, wenn man das erste Mal in der neuen Nordtribüne sitzt? Das war ja schon auch einschneidend. Das war jetzt Anfang des Jahres ein bisschen Verzögerung. Aber es war schon komisch, auf einmal dort zu sitzen, wo es früher gar nichts gab. Ja, sondern oder ist sozusagen jetzt das Stadion ab sofort neu mit der Eröffnung der Südtribüne? Deswegen war es aber so ein bisschen schwierig. Ab wann ist es eigentlich eine Stadionneueröffnung? Also meine Frage an Sie, kurz abgekürzt, was würden Sie da festlegen? Wann haben Sie das erste Mal gedacht bei einem Heimspiel? Oh, das ist jetzt aber wirklich merklich anders.
Ich habe ja noch einige Heimspiele im Stadion verfolgt, sozusagen auf der Baustelle. Also da würde ich dann natürlich noch nicht vom neuen Stadion sprechen. Ich war beim Grönemeyer-Konzert. Das war sozusagen die erste größere Massenveranstaltung im neuen Stadion, das damals schon so auf den ersten Blick relativ komplett wirkte. Das wäre ein mögliches Datum.
Das war im Juni, der 11. Juni.
Genau, der 11. Juni. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es kein reines Sportstadion mehr ist, sondern eben auch regelmäßig Konzerte und Ähnliches stattfinden sollen. Aber eigentlich der vergangene Samstag, das erste Heimspiel, also so im traditionellen Sinne als Wettkampfstätte des FC Rot-Weiß, da würde ich jetzt schon den 30. Juli 2016, jetzt haben wir es richtig, als eigentliche Eröffnung stehen. Ob das im August dann, also jetzt morgen dann praktisch, das ist natürlich die feierliche Eröffnung mit einem Freundschaftsspiel, aber sozusagen unter Wettkampfbedingungen, das war schon eine ganze Zeit vorher.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Das vollständige Gespräch mit Stefan Ressloff könnt ihr am nächsten Samstag, also am 13. hier in der Sondersendung bei Radio Frei hören zur Eröffnung des Rot-Weiß-Stadions. Und dann wird es sicherlich wieder so klingen. Ja, und wir hoffen natürlich, dass alle anderen dann auch Fußballspiele sehen, bei denen wir nicht mehr diesen Titel spielen müssen von den Toten Hosen, der aber passend ist zum ersten Heimspiel gegen den HFC.